Geschwister, der Herr sagt, wo zwei oder drei versammelt sind, bin ich in ihrer Mitte. Und wenn ich auch so mein Leben im Glauben so betrachte, von den Anfängen bis jetzt, dann hat man an sich diese Wahrnehmung in den früheren Jahren als jüngerer Mensch, nicht so in dem Fokus, also im Blick und auch nicht im Herzen. Dass der Herr in hier ist. Ja, wie ist er denn hier? Wie ist er hier? Der Herr ist hier durch sein Wort und durch seinen Geist. Und diese entsprechende Wahrheiten, die werden oft bei Zusammenkünften von Besprechungen der Gläubigen oftmals am Anfang so im Gebet erwähnt und nach einer Viertelstunde, da kommt die entsprechende menschliche Diskussion. Und dann hat keiner mehr ein Acht, als dass der Herr in der Mitte wäre. Und früher haben, ich weiß, aus dem 18. Jahrhundert habe ich mal einen Prediger gehört, der hat gesagt, dass an sich er immer beeindruckt ist, dass der Herr auch leibhaftig da ist. Nicht nur durch den Geist und durch das Wort Gottes, sondern auch leibhaftig. Das war so eine entsprechende, für ihn kompatible Gesinnung, dass er mit dem Herrn in dieser Weise eine stetige Ablenkungsverzögerung oder die Ablenkung vermieden hat. In seiner Artikulation, nicht in der Gemeinde, so als Predigt, sondern insbesondere bei Diskussionen und Problembewältigungen innerhalb der Gemeinde. Und wenn ich so zurückdenke, heute gibt es diese nicht mehr, wer kann sich vielleicht noch erinnern, früher gab es so diese entsprechenden Gemeindefreizeiten. Konferenzen hat man es genannt. Frankenthal war ein Ort, Pirmasens war ein Ort, Landau war ein Ort. Und da hat man auch unter den Brüdern, als Brüderkonferenzen, dann hat man ein Thema vorgeschlagen, das zu besprechen ist, und dann waren die einen nicht mit einverstanden. Und die anderen waren da nicht mit einverstanden, weil jedem hat irgendwie was nicht gepasst. Und dann hat man gemerkt, der Herr ist gar nicht mehr in der Mitte. Der Herr ist nicht mehr da. Das heißt, die Gesinnung und das Bewusstsein, dass der Herr jetzt in der Mitte ist, ich habe mich entsprechend gebührend zu verhalten. Wenn er leibhaftig da wäre, wäre das kaum ein Problem. Aber weil an sich wir ein Problem haben mit der Gestaltungsformulierung, dass das Wort Gottes der Herr ist und dass er durch seinen Geist da ist, ist das ein Problem. Und der Herr ist in der Tat in der Mitte. Weil er hat es so gesagt und so ist es. Und viele, wenn man zum Beispiel Schriften aus dem 17. und 18. Jahrhundert der Erweckungszeiten liest und man kommt noch zu solchen Schriften, dann kann man dort feststellen, da hat eine ganz andere Beeindruckung geherrscht von dem Wort Gottes, wie man das heute oft wahrnimmt. Da war das Wort Gottes, war Gott, so sagt es der Johannes. Am Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Das Wort war Gott und das Wort wohnte unter uns Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und seine Herrlichkeit war der eingeborene Sohn Jesus Christus. Herrlichkeit. Wenn man das Leben des Herrn Jesus betrachtet und würde sich eine Herrlichkeit vorstellen, in irgendwie einer gewaltigen, wie wir heute als Menschen mit dem Verstand her Herrlichkeiten beschreiben, dann finden wir an ihm gar nichts. Ja, was ist denn dann die Herrlichkeit? Was ist denn die Herrlichkeit? Die Herrlichkeit war seine Wahrheit. Er war absolut wahrhaftig. Er war absolut sündlos. Er war absolut gerecht. Und daran krankt an sich der ganze Erdkreis an Gerechtigkeit, an Wahrheit. Nichts mehr ist auf der Erde in dieser Weise zu finden. Aber denken wir daran, der Herr ist mit seinem Wort in unserer Mitte. Hans hat so in der Zwischenzeit der stillen Zeit gesagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber ist es Gottes Kraft. Uns aber ist es Gottes Kraft. Geschwister, wenn wir mit ungläubigen Menschen da und dort ins Gespräch kommen, ich habe das auch vor nicht allzu langer Zeit wieder erlebt, dann stellen wir das ganz, 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 ganz schnell fest, dass das Wort vom Kreuz Torheit ist. Jetzt könnte es sein, dass wir in der Lage sind, einem Ungläubigen irgendwie in einer anderen Formulation die Bibel und den Herrn Jesus näher zu bringen, als mit dem Wort vom Kreuz. Der Herr sagt ausdrücklich, das Wort vom Kreuz ist es. Ja, was ist denn das Wort vom Kreuz? Das Wort vom Kreuz ist, mein lieber Freund, du bist ein Sünder. Und der Herr Jesus ist für deine Sünden bestraft worden. Ist dir das lieb? Kannst du damit was anfangen? Und dann kommt es, dass er den Kopf schüttelt. Warum schüttelt er den Kopf? Das ist doch ein Angebot, was an sich von der Wertigkeit, ja, seine Sünden loszuwerden und ewiges Leben dafür von dem Herrn geschenkt zu bekommen aus Gnaden, das ist doch ein wertvolles Angebot. Und er schüttelt den Kopf. Amerikanische Hirnforscher haben Folgendes festgestellt. Die haben an sich von den Quäkern, die gibt es in Amerika, ne, und auch die Herrenhuder gibt es in Amerika, von diesen Menschen haben sie über eine gewisse längere Zeit Hirnströme und Hirnstromvernetzungen gemessen. Und dann haben sie von Atheisten in gleicher Anzahl die Hirnströme vermessen, über eine gewisse längere Zeit, die sich da bereitgestellt haben. Und dann haben die an den Hirnströmen festgestellt, dass an sich die eine ganz, ganz unterschiedliche und gegensätzliche Vernetzung haben. Und dort haben die das erklärt, was das Gotteswort uns sagt. Das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Weil wenn man einen Atheisten mit dieser Frage konfrontiert, dann schüttelt er zunächst den Kopf. Dann schüttelt er den Kopf. Weil seine ganze Konzentration der Ablehnung durch seine Hirnvernetzung entsprechend stattfindet. Interessant war das. Darum sind die Menschen auch so ablehnend. Wer lange Zeit ablehnend ist gegenüber dem Gotteswort, wie die Atheisten das ja teilweise da praktizieren oder auch im Stillen nur einfach so lassen, ne, mit Gott nichts zu tun haben zu wollen, da prägen sich entsprechende Hirnströme. Und jetzt ist die Frage die für uns als Kinder Gottes, wie komme ich denn solchen Menschen jetzt bei? Wie komme ich denn bei? Wir haben ja eigene Kinder, wir haben große Enkelkinder schon. Wie komme ich denen bei? Wie komme ich denen bei? Und die Schrift hat sehr viele und breite Möglichkeiten, wie wir mit dem Evangelium jemanden beikommen. Unter anderem, weil wir den Schrecken Gottes kennen, überreden wir die Menschen allenthalben, Buße zu tun. Jetzt, wie will man einen Menschen überreden? Da muss man eine sehr gute Beziehung haben. Man muss eine gute Beziehung haben. Dann lässt er sich auf das ein. Aber eines ist dem Herrn wichtig. Eines ist dem Herrn wichtig. Bei allen Evangelisationen ist immer vom Herrn ein gewisser Tenor drin, dass der Betreffende, den wir entsprechend evangelisieren wollen, merkt, dass sein Verlorensein, mich nicht von oben herab als entsprechende Zurechtrückung wahrnimmt, sondern dass ich für ihn die Besorgnis bin. Ich bin um sein Seelenheil besorgt. Ich finde, das ist ein ganz wichtiger Einstieg. Ein ganz wichtiger Einstieg in die Evangelisationsbemühungen, einem Menschen das Wort vom Kreuz nahezubringen. Wir können über viele biblische Dinge reden, die unter Umständen biblisch begründet sind. Aber sind sie das Wort vom Kreuz? Weil nur das hat an sich letztendlich, wenn der in der Verantwortung stehen würde, wenn er sich nicht entschieden hat, bei der zweiten Auferstehung, wenn Bücher aufgetan werden, da könnte er sagen, ja, da hat mir jemand was von der Bibel erzählt, aber da habe ich nicht klar durchgeblickt, was das soll. Darum sollten wir das Wort vom Kreuz entsprechend im Inhalt haben, aber nicht mit einer Doktrin von oben zur Bevormundung. Weil oftmals sind die Menschen ein bisschen aggressiv und dann sind wir als Menschen eventuell angesprochen, aha, jetzt möchte ich mal einschenken. Absolut falsch. Geschwister, absolut falsch. Er muss das Gefühl haben, ich bin um sein zukünftiges Seelenheil ärger besorgt als er selber. Das ist nicht einfach. Ich habe da sehr lange vor dem Herrn gefragt, Herr, wie kriege ich das hin? Ich habe schon manchem den Kopf eingeschlagen. Früher. Ich habe schon manchem den Kopf eingeschlagen. Und zwar nichts. Wie kriege ich das hin? Und der Herr sagt, das Wort vom Kreuz ist eine Torheit. Fangen wir doch an, weißt du was, ich kann dich verstehen, kann dich absolut verstehen. Mir ging es lange Zeit genauso. Und so ist es. Mir ging es lange Zeit genauso. Mir war das auch eine riesige Torheit. Bis ich den Wert begriffen habe, dass meine Sündenschuld, Jesus Christus die Bestrafung erduldet hat und ich kann freigesprochen werden, ich kann begnadigt werden. So habe ich mir für meinen Teil in etwa die Sache da und dort vorbereitet, vielleicht auch noch weicher. Man kann es noch weicher machen. Insbesondere, wenn es heißt, wir überreden die Menschen, was kennen wir? Weil wir den Schrecken Gottes kennen. Ja, was ist denn der Schrecken Gottes? Das ist der Zustand, wenn ein Ungläubiger vor den Gerichtsthron Gottes kommt bei der zweiten Auferstehung und hat auf 1000 Fragen keine einzige regelbare Antwort. Das ist der Schrecken Gottes, weil der wird an sich dann im Anschluss seine Finsternis, seine ewige Gottesferne beinhalten. Das wissen wir von der Schrift her. Das ist der Schrecken Gottes, weil wir diesen kennen und wir wollen ihn ihm nahe bringen. Geschwister, aber wie? Ich habe viel, viel falsch gemacht. Früher. Viel, viel falsch gemacht. Draufgehauen und. Viel, viel falsch gemacht. Überreden wir die Menschen. Nicht, wir hauen sie zusammen. Überreden wir die Menschen. Wenn sie sich überreden lassen, gut, natürlich ist es so, dass vielleicht unter 10 Vorgängen vielleicht einer dabei ist, der irgendwie sich entsprechend dafür entscheidet. Aber mein Sohn rief mich neulich an mit dem habe ich lange da ab und zu über Gottes Wort, über das Heil geredet. Und dann sagt er zu mir, ich habe einen Traum gehabt. Was meinst du zu meinem Traum? Ich war in einer schrecklichen Situation und war an sich am Sterben und konnte nicht sterben. Und ich wollte einfach weg. Und da habe ich dran gedacht, was du mir mal gesagt hast. Deine Sündenschuld ist das Hemmnis, wenn es nicht vergeben ist, um Frieden zu haben. Und dann fragt er mich und sagt, Vater, sag mal, wie hast du deine Sündenschuld? Dem Herrn bekannt? Wie? Ich habe gesagt, ich habe die Dinge beim Namen genannt. Dem Herrn. Und Hans-Jürgen, mach es genauso. Nenn du deine Sünden dem Herrn beim Namen. Und dass du Sündenbewusstsein hast, das habe ich gemerkt, aus deiner Gewissensbedrängnis, weil wir haben ja auch noch ein Gewissen als Menschen, ohne dass wir gläubig sind, haben wir ein Gewissen und wissen, was schlecht ist und was nicht schlecht ist. Oho. Und das ging dem David zum Beispiel sehr stark an die Nieren. Der König David. Und der König David sagte in einem Gebet: Herr, mein Herr, sagt er, gedenke nicht der Sünden meiner Jugendzeit. Oho, was denn jetzt? Was ist denn das jetzt? Gedenke nicht der Sünden meiner Jugendzeit. Die Sünden, die er damals dem Nathan, dem Propheten, bekannt hat, da war eine Erleichterung in seinem Herzen zu spüren bis in den Himmel hinein. Aber gedenke nicht der Sünden meiner Jugendzeit. Da ist ihm irgendwie was eingefallen. Und der Geist Gottes, der lässt an sich, wenn er einen Frieden herstellen will zwischen seinem Schöpfer und seinem Erlöser, da stellt er an sich die Dinge ins richtige Licht. Können wir nachlesen im Psalm. Mein Herr, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend. Und David hat ihm alles bekannt. David spricht später in einer Situation, im Psalm 143 spricht er: Herr, lehre du mich deine Ordnungen. Herr, lehre du mich deine Gebote und deine Wege, weil du bist mein Gott. Sagt er. Wunderbar, wunderbar. Was hat der Herr mit ihm gemacht? Er hat sie ihm gelehrt. Geschwister, so dürfen wir auch in unserem Leben mit dem Herrn umgehen und ihn fragen. So dürfen wir ihn ebenfalls fragen. Und er wird uns, weil wir hier sind, und der Herr in unserer Mitte ist, wird er uns Hilfestellung geben. Der Herr gibt uns Hilfestellung. Was will denn der Herr mit uns als Gläubiger? Was will er denn mit uns? Philipper sagt es uns. Im Philipperbrief sagt er uns, freuet euch in mir alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freuet euch. Lasset eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Lasset nicht eure entsprechende Sprache von oben herab kund werden. Lasset eure Gelindigkeit, also eure Einfachheit, Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Und was sagt er dann? Bin nahe, denn ich bin nahe. Ich bin nahe. Das will der Herr. Der Herr will unser Herz mit großer Freude erfüllen, und zwar stetig. Er will unser Herz stetig mit Freude erfüllen. Und darum ist er auch nahe. Er ist nahe in entsprechender Weise. Hier in unserer Mitte, durch sein Wort und durch seinen Geist. Und jetzt möchte ich an sich eine Stelle lesen aus der Schrift, die an sich so gut wie in kaum einer Gemeinde bisher gepredigt wurde, wie ich mich so entsinnen kann durch die vielen Jahre. Aber noch eines möchte ich. Ich möchte noch an sich diese wunderbare Stelle lesen, wo der Herr Jesus mitteilt, wie er von uns entsprechend als Gläubige festzustellen und wahrzunehmen sein soll. Und zwar in Johannes 10. Da hatte Herr Jesus ein Gespräch im Tempel gehabt und anschließend sagt er über die Seinen, die an ihn glauben, Folgendes in Vers 27. Da sagt er: Meine Schafe hören meine Stimme. Und ich kenne sie. Und ich kenne sie. Geschwister, wenn wir als Gläubige erfahren, und das erfahren wir im Leben, weil wir haben ja in uns das ewige Leben. Und wenn der Herr Jesus sagt, ich kenne dich, weil mein Leben in dir ist, dann löst das in uns etwas aus. Was löst das in uns aus? Freudigkeit. Wir freuen uns. Wir freuen uns, dass an sich der Herr mich kennt und ich kenne sie. Und jetzt hören wir mal, wie es dann weitergeht. Ich kenne sie. Und sie folgen mir nach. Und ich gebe ihnen ewiges Leben. Und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle. Und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Und ich und der Vater sind eins. Geschwister, wenn wir dieses als Gläubige in unserem Leben so richtig wahrnehmen, wie wunderbar ist dann an sich unser Glaubensleben. Wenn wir das so feststellen, er sagt, ich höre seine Stimme. Ja, was will denn seine Stimme in mir auslösen? Was will die auslösen? Die Lebendigkeit der Beziehung. Dass wir Freude haben mit ihm. Genau, die Lebendigkeit unserer Beziehung will er in unseren Herzen auslösen. Die Lebendigkeit. Man kann eine tote Beziehung haben und man kann eine lebendige Beziehung haben. Und er will die Lebendigkeit dieser Beziehung auslösen. Geschwister, das ist wunderbar, wenn wir seine Stimme hören. Wenn wir seine Stimme hören. Und jetzt möchte ich eine Stelle lesen, die die Verantwortlichkeiten unseres Gottes und Vaters und unseres Heilandes auf uns insbesondere legt, die so mit dem Wort Gottes umgehen. Und auf alle, die draußen in anderen Gemeinden ebenfalls ihre Verantwortung haben. Und da möchte ich aus der Apostelgeschichte was lesen, Geschwister. Apostelgeschichte 20. Thank you. Apostelgeschichte 20. Da war der Apostel Paulus, wird genannt, in Ephesus. Der Apostel Paulus in Ephesus. Er war ungefähr 3 Jahre, wie er sagt, in Ephesus und hat in der Gemeinde in Ephesus gelehrt. Und dann musste er von Ephesus aus, hat ihn der Geist Gottes wieder zurück nach Jerusalem geführt. Und dann hat er dort eine sogenannte Bilanz gemacht in der Gemeinde. Damals in der Gemeinde in Ephesus. Ich lese mal an sich das Gotteswort und dann reden wir und lassen von dem Herrn uns entsprechendes zeigen. Er sagt in Vers 25, weil er da weg musste, und nun siehe, sagt er dort zu den Ältesten der Gemeinde, ich weiß, dass ihr alle unter denen ich umhergegangen bin und das Reich gepredigt habe, dass ihr mein Angesicht nicht mehr sehen werdet. Wenn also jemand sagt, ich weiß nicht mehr, wie lange ich noch lebe, weil in Jerusalem war an sich für ihn ein sehr, sehr entsprechend riskanter Empfang. Und da wusste er, da komme ich nie mehr wieder raus vielleicht. Und wenn ein Gottesmann, der den Auftrag hat, und das müssen wir auch immer mal wieder uns in Erinnerung rufen, dass die Apostel beauftragt waren vom Herrn, das Gotteswort zu schreiben. Das, was die Apostel geschrieben haben, ist Gotteswort. Und das sagt der Herr Jesus deutlich bei der Bekehrung des Paulus, dass er sagt zu dem Ananias damals, einem gläubigen Mann, Ananias, kümmere dich mal um den Paulus, der hat jetzt seine Bekehrung hier erlebt, ist aber blind noch, nimm den du mal bei sich, denn er ist mir ein auserlesenes Werkzeug, den Nationen und Gewalten auf dieser Erde das Evangelium zu verkündigen. Das heißt, die Apostel hatten absolute autoritäre entsprechende Fähigkeiten, Gottes Wort zu schreiben. Und dann sagt er weiter. Und wenn man so einen letzten Auftrag an die Ältesten in der Gemeinde, wo man so 3 Jahre gelebt hat, sagt, dann sagt man absolut das Wichtigste. Das absolut Wichtigste. Dann hält man sich nicht irgendwie auf mit Dingen, die an sich weniger wichtig sind. Weil der Herr Jesus sagt auch in seinem Gotteswort, achtet bei dem Wort Gottes darauf, worauf es ankommt. Da gibt es sehr, sehr viele mehr hundertfältige Dinge, worauf es ankommt. Und dann sagt er Folgendes. Ihr werdet mein Angesicht nicht mehr sehen. Und dann sagt er, deshalb bezeuge ich euch am heutigen Tag, dass ich rein bin vom Blute aller. Vom Blute aller. Denn ich habe nicht zurückgehalten, euch den ganzen Ratschluss Gottes zu verkündigen. Geschwister, das ist ein gewaltiger, gewaltiger Satz. Und zwar ein gewaltiger Satz in der Weise, dass an sich diejenigen, die in der Schrift lehren, den Ratschluss Gottes kennen müssen. Den Ratschluss Gottes kennen müssen. Es steht ja hier, ist ja geschrieben. Wir brauchen nichts anderes zu machen, als ihn zu befolgen. Dann kennen wir ihn. Den ganzen Ratschluss. Und was heißt denn vom Blute aller? Wir wissen, dass an sich der Herr Jesus sagt, sein Blut komme über euch. Ja? Da und dort, im Alten Testament insbesondere. Wenn eine Schuldfrage aufgetreten ist, irgendwo, und man hat an sich den Betreffenden nicht belehrt, im Alten Bund war es insbesondere der Fall, dann hieß es, dass sein Blut auf dich überkomme, weil du ihn nicht gewarnt hast. Das heißt, das Blut betrifft Schuld. Und was für eine Schuld betrifft das? Dass sie nicht den ganzen Ratschluss Gottes verkündigen, sondern sich aufhalten. Der Apostel Paulus sagt es zum Beispiel im Hebräerbrief. Im Hebräerbrief sagt er dort zu der Gemeinde, hört mal, ihr beschäftigt euch jetzt schon, wer weiß wie lange, mit den Worten und mit den Dingen des Anfangs. Was sind denn die Dinge des Anfangs? Sind die unwichtig? Nein. Die Dinge des Anfangs ist die Bekehrung, die Wiedergeburt. Aber außer diesem Text haben die nie mehr was anderes gemacht. Und da sagt er, und ihr sollt an sich jetzt feste Speise mal aus dem Gotteswort erkennen, um fähig zu werden, erwachsene Männer zu werden. Anstatt euch immer noch zu beschäftigen mit den Anfängen. Und in dieser Weise hat er an sich das Resümee und die Bilanz in Ephesus gestellt. Geschwister, das muss man sich mal vorstellen. Er hat also in Ephesus Leute festgestellt, die, obwohl er den ganzen Ratschluss verkündigt wird, damit an ihm, vom Herrn her gesehen, keine Schuld haftet, haben die nicht abgenommen. Und wenn ich heute da und dort mal in einer Gemeinde war, auch unsere Kinder sind da und dort, und merke, was die an sich an der Verkündigung haben, beschäftigen sich immer mit den Worten des Anfangs. Ist unkompliziert, ist herrlich. Aber, ist das der ganze Ratschluss Gottes? Und es hat den Apostel Paulus sehr groß in seinem ganzen Frieden, in seiner ganzen Freude immer wieder neu belebt, dass er gesagt hat, ich will dem Herrn ganz gehören. Und das hat er damit ausgedrückt, dass er gesagt hat, ich bin an ihn gefesselt, ich bin an meinen Herrn gekettet. Ich komme da mit keinem Wort, mit keinem Jota komme ich raus. Aber was macht jetzt der Apostel Paulus, wenn er dieses so den Ältesten sagt? Hört mal, ich bin frei vom Blute aller, die da nicht nach dem Ratschluss leben und wollen, wie ich ihn euch verkündigt habe. Weil ich habe da keine Schuld. Schau zu, wie ihr da zurechtkommt. Und wie hat er das gemacht? während dieser 3 Jahre, wo er in Ephesus war. Und dann sagt er Folgendes. Was sagt er dann? Dann sagt er weiter in Vers 28, Brüder, ich sag's mal von mir, Brüder, mit Sicherheit, habt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. In welcher der Heilige Geist euch als Aufseher gesetzt hat, die Gemeinde Gottes zu hüten, die er sich erworben hat durch das Blut seines eigenen Sohnes. Da hat er nochmal eine ganz starke Vermahnung an sie ausgesprochen, dass sie sich mal selbst betrachten sollen. Aber irgendwo muss ja ein entsprechend kranker Punkt sein in dieser Gemeinde. Irgendwo muss er sein, dass der Apostel Paulus so deutlich wird. Irgendwo muss er sein. Schauen wir mal weiter. Und dann sagt er, ich weiß, dass nach meinem Abschied grausame Wölfe zu euch hereinkommen werden, die Herde nicht verschonen. Was sind denn das für Leute? Grausame Wölfe. Grausame Wölfe. Und wir lesen weiter. Zu euch hereinkommen werden und die Herde nicht verschonen. Und jetzt kommt der springende Punkt. Und aus eurer eigenen Mitte werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um die Jünger hinter sich herzuziehen. Um die Jünger hinter sich herzuziehen. Geschwister, aus diesem Grund gibt es in unseren Landen und überall so viele entsprechende Denominationen von Gläubigen oder angeblich Gläubigen. Hier werden sie genannt, dass sie verkehrte Dinge reden. Die reden nicht den ganzen Ratschluss Gottes. Die machen sich Blut an ihre eigene Seele, weil sie nicht den ganzen Ratschluss Gottes reden. Sie reden verkehrte Dinge. Geht mal an sich in die oder jene Gemeinde und hört mal, was dort geredet wird. Ob da der ganze Ratschluss auf dem Tapet steht oder ob, müsste man an sich öfters hingehen, oder ob da nur irgendwie immer über die Anfänge geredet wird. Und keine feste Nahrung, keine feste Speise und vor allen Dingen nicht der ganze Ratschluss Gottes verkündigt wird. Und es ist eine Schuldfrage, sowohl für den, der redet, als auch eine Schuldfrage für den, der den Ratschluss hört und nicht befolgt. Jetzt schauen wir mal, wie es an sich in Ephesus ausgeht. Ich möchte noch einen Satz lesen, wo der Apostel Paulus sagt, dass er Tag und Nacht jeden Einzelnen mit Tränen ermahnt hat. Ja, welche hat er denn ermahnt? Er hat also bei welchen schon festgestellt, wenn er nicht mehr da ist, werden diese Leute verkehrte Dinge reden. Und diese Menschen, diese Brüder, auch Ältesten, die hat er ermahnt, unter Tränen. Er hat sie nicht gerichtet von oben herab. Merken wir was? Merken wir was? Er hätte an sich Kraft seiner Autorität wesentlich stärker als Apostel auftreten können. Und wenn er als Apostel deren entsprechenden Mangel an biblischer Erkenntnis der Wahrheit des Ratschlusses Gottes Tränen vergossen hat, dann kann man sich vorstellen, wie die entsprechende Begegnung mit diesen Leuten war. Nicht hart, nicht hart. Weich bis zum Geht nicht mehr. Weich bis zum Geht nicht mehr. Nicht hart. Warum nicht? Wir lesen die Apostel, wir lesen ganz kurz noch in der Offenbarung das Sendschreiben von Ephesus. Und das Sendschreiben von Ephesus macht uns deutlich, was hier an sich der Paulus bereits vermutet hat und was dort eingetreten ist. Geschwister, traurige Sache. Das Sendschreiben an Ephesus. Ich lese es mal vor in Offenbarung 2 von Vers 1. Dem Engel oder den Verantwortlichen, so wird es an sich zu verstehen, ist es zu verstehen, in Ephesus schreibe. Dieses sagt der die sieben Sterne in seiner Rechten hält, der inmitten der sieben goldenen Leuchter wandelt. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deine Mühe. Und ich kenne auch dein Ausharren. Das bezieht sich auf die Gemeinde, die der Apostel Paulus jetzt benannt hat. Und dass du Böse nicht ertragen kannst. Und du hast die geprüft, die sich Apostel nennen und es nicht sind. Und hast sie als Lügner erkannt. Und du hast Ausharren und du hast vieles getragen um meines Namens willen. Und bist nicht müde geworden. Geschwister, ein wunderbares Zeugnis zunächst mal von entsprechend biblischer Betrachtung und Bewertung. Aber jetzt kommt eines. Jetzt kommt eines. Aber ich habe gegen dich oder wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Geschwister, und da habe ich schon da und dort mal gehört, wo gepredigt wurde, dass das die Liebe von Mensch zu Mensch ist. Und das ist ein ganz, ganz großer. Das ist die Liebe zum Herrn Jesus und zum Vater im Himmel. Dass du die erste Liebe verlassen hast. Und wer die erste Liebe verlässt, was sagt da der Herr Jesus zu seiner Lebzeit? der hat mit den Geboten der Wahrheit nicht mehr viel am Hut. Weil wer mich liebt, hält meine Gebote, sagt der Herr. Der hat mit der Wahrheit nicht mehr viel am Hut. Der hat mit dem Ratschluss Gottes nicht mehr viel am Hut. Da kennen wir, wo der Apostel Paulus sagt, ich bin schuldfrei am Blute aller, denen ich den ganzen Ratschluss verkündigt habe. Weil die Liebe des Herrn, die an sich einen überhaupt befähigt, im Ratschluss Gottes zu wandeln. Der ganze Ratschluss des Herrn, der war dort in Frage gestellt und hier sehen wir es. Hier sehen wir es, als der Herr Jesus die Bewertung macht. Dort hat sie der Apostel Paulus gemacht, hier macht sie der Herr Jesus. Ihr habt die erste Liebe verlassen. Die erste Liebe zum Herrn. Und wer die erste Liebe zum Herrn verlässt, da ist die Freudigkeit im Glauben nicht mehr vorhanden oder nicht mehr in dem Maß vorhanden, wie sie sein soll. Und was ist noch der Fall? Der Herr Jesus sagt was zu dieser Frau, die mit Tränen seine Füße benetzt hat. Wem viel vergeben ist, der liebt. Auch das ist passé oder in Frage gestellt. Du hast die erste Liebe verlassen. Und dann sagt er, denke nun daran, wovon du gefallen bist. Aha. Gefallen, nicht mehr stehend in der Freudigkeit der Liebe des Herrn, sondern gefallen. Denke daran, wo du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke. Was ist denn jetzt los? Was sind denn jetzt das für Werke? Die haben doch Werke getan. Eine Menge Werke werden aufgezählt. Aber keine Werke aus der Liebe zum Herrn, sondern Werke aus den Dingen der verkehrten Lehren, die sie sich da schon formuliert hatten, damals als der Apostel Paulus ihnen entsprechende Vorstellung vorgetragen hat. Tue jetzt die ersten Werke. Und das ist wunderbar, dass wir aus der wunderbaren Liebe zum Herrn Fähigkeit, Freudigkeit haben, die Werke des Herrn zu tun. Jetzt schauen wir, was der Herr Jesus für eine weitere Empfehlung der Gemeinde in Ephesus selbst gibt. Und dann sagt er auch, wenn aber nicht, so komme ich dir und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Und dann sagt er, in Vers 7, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Also der Geist Gottes, der uns in alle Wahrheit leiten will und wird. Wunderbar, dass wir diesen herrlichen und wunderbaren Geist der Belehrung, der Führung entsprechend haben. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, welcher im Paradiese Gottes steht. Geschwister, eine wunderbare Aufforderung, wenn man wirklich entsprechend so gekleidet. Ich habe mit einem meiner Söhne gesprochen, der in eine Gemeinde geht. da oben im Siegerland. Und ich war in der Gemeinde zweimal, weil meine Enkelin dort getauft ist. Und habe an sich die große Not, dass dort die Gemeinde Ephesus ist. Habe ich ganz deutlich gemerkt. Ganz deutlich. Und entsprechend geht es dort auch drunter und drüber. Das hält nicht lange. Da wird der Leuchter weggenommen. Da wird der Leuchter weggenommen. Aber wer erkennt das? Und Geschwister, wir haben eine so wunderbare Ebene mit unserem Herrn, dass er uns anbietet. Dass er uns anbietet. Was bietet er uns an? Der Herr Jesus sagt im Wort Gottes oder der Vater im Himmel, ich und der Vater sind eins. Wir können an sich an mancher Stelle, wenn das das Wort Gottes ist, ist von beiden die gleiche Autorität dahinter. Ich bin das Wollen und ich bin das Vollbringen. Der Herr Jesus und der Herr Vater im Himmel kommt an mich heran und sagt, schau mal, ich habe für dich eine wunderbare Freudigkeit der Gemeinschaft mit dir. Ich biete dir das an. In meinen Geboten, in meiner Lehre, in meinen Ordnungen, da und dort dich einzufügen. Und dann sage ich, ich sehe das nicht so. Tausende in dieser Welt Gläubige sagen für viele Wahrheiten, das sehe ich nicht so. Und er sagt, und ich biete dir das an. Und wenn du das willst, du kannst es selber gar nicht, aber ich mach's dann in dir, du brauchst nur deinen Willen dazu geben. Ich bin das Wollen und das Vollbringen, aber ich muss es auch. Und es ist eine wunderbare Freudigkeit in unserem Glauben, Geschwister. Ich denke, wir alle haben diese entsprechende Herrlichkeiten mit dem Herrn erfahren und erlebt. Und um das geht es. Und wenn wir irgendwie mit Menschen zusammenkommen, wo wir sagen, hör mal, diese Wahrheit wäre für dich eine wunderbare Gnadengabe der Herrlichkeit des Herrn. Und er sagt, das sehe ich nicht so. Dann wissen wir, wie wir mit dem reden sollen. Der Apostel Paulus hat mit Tränen geredet. Und wer mit Tränen redet und nicht akzeptiert wird, das ist fast eine unmögliche Sache. Er hat mit Tränen zu denen in Ephesus geredet, bei denen er festgestellt hat, du, bei dir ist ein Ansatz. Bei dir ist der Ansatz vorhanden, dass du verkehrte Dinge redest oder hast. Bei dir ist der Ansatz. Geschwister, wir sind es nicht, die an sich sagen können, ja? Allein wir haben die Wahrheit. Nein, der Herr macht sie in uns, die Wahrheit. Wir wollen nur nichts anderes lehren und denken und verkündigen, als das, was hier steht. Als das, was hier steht. Und dann sind wir vor dem Herrn in Ordnung. Und wer vor dem Herrn in Ordnung ist, Geschwister, sowohl von der Lehre, wie auch von der Vergebung seiner Schuld und Sünde und dem Wandel im Herrn, der spürt diese herrliche Gabe. Der spürt diese herrliche Gabe, und zwar, freuet euch in dem Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich euch, freuet euch. Lasset eure Gelindigkeit kund werden allen Menschen. Geschwister, den eigenen Kindern auch mitreden. Fordern wir sie auf, mit Tränen Buße zu tun. Fordern wir unsere Verwandten, mit denen wir eine Verbindung haben, unter Umständen mit Tränen auf. Das werden die nicht vergessen. Wenn ich die Besorgnis für sie sogar mit Tränen begleite. Keine Krokodilstränen. Tränen